Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 26. Mai 2025, gleich dem 5. Rodaud 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir wünschen dem Propheten des Islams Gottes Segen und Friede, den Edlen aus seinem Hause. Ihm wurde der Koran offenbart, von dem wir nun die Sure 76 erläutern wollen. Diese Sure heißt Insan. Sie zählt zu den Suren, die in Medina geoffenbart wurden, und umfasst 31 Verse. Zu Beginn erinnert diese Sure 76 an die Erschaffung des Menschen und an seine Rechtleitung und beschreibt daraufhin die Eigenschaften der rechtschaffenen Menschen und verheißt ihnen großen göttlichen Lohn im Jenseits. Den Abschluss dieser Sure bildet der Hinweis auf die Geduld und Ausdauer bei der Befolgung der Anweisungen des Korans und dem kontinuierlichen Gedenken an Gott. Wir eröffnen auch diese Sure mit den Worten »Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen«. Und wir lesen die Verse 1 bis 4.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ata 'alal insani hidum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist? Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen und ihn von einem Zustand in den anderen übergehen lassen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und einen Feuerbrand vorbereitet. In diesen Versen wird auf eine Gewohnheit Gottes in Bezug auf die Menschen hingewiesen, nämlich dass Gott sie auf die Probe stellt. Gott macht die Menschen darauf aufmerksam, dass er sie aus einem winzigen Samentropfen erschaffen hat und ihnen Augen und Ohren verlieh, damit sie sehen und hören. Außerdem hat Gott die Menschen durch den Verstand und durch die Offenbarung geleitet, damit sie wissen, welches der rechte Weg im Leben ist und sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Jede Entscheidung des Menschen hat natürlich auch ihre Folgen für ihn. Einige nutzen Verstand und Offenbarung angemessen und leben so, dass sie sich für diese großen Gaben Gottes dankbar erweisen. Andere wiederum entscheiden sich, im Widerspruch zu dem, was Vernunft und Offenbarung gebieten, gemäß ihrer Triebe und ich-orientierten Gefühle und Tendenzen, für einen anderen Weg. Dieses Verhalten stellt einerseits Undankbarkeit gegenüber den göttlichen Gaben dar und zieht andererseits im Jenseits eine harte Strafe nach sich. Wir können uns im Zusammenhang mit diesen ersten Versen der Sure Insan folgende Aspekte vergegenwärtigen. Erstens, wenn der Mensch darauf achtet, dass er aus einem unscheinbaren Samentropfen erschaffen worden ist, wird er nicht hochmütig gegenüber Gott werden und sich ihm gegenüber dankbar zeigen. Zweitens, der Mensch ist kein Wesen, das sich selbst überlassen wurde und sich so verhalten kann, wie es ihm auch immer beliebt. Vielmehr ist er ein Wesen, das Verantwortung trägt. Drittens, es ist eine immerwährende Tradition und Regel Gottes, dass er die Menschen auf die Probe stellt. Wir sollten also darauf vorbereitet sein, mit Erfolg die göttlichen Prüfungen zu bestehen. Viertens, Gott hat durch den Verstand und die Offenbarung den Menschen seinen letzten Beweis geliefert. Wer die göttliche Wegweisung ablehnt und sich undankbar gegenüber diesen beiden Gaben Gottes verhält, der hat sich für den Weg des Unglaubens entschieden und er wird dafür bestraft werden. Die Verse 5 bis 11 der Sure Insan lauten wie folgt.
Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung duftender Kampfer ist, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Sie erfüllen das Gelübde, das sie gelobt haben, und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Und sie geben, obwohl sie sie mögen und selber brauchen, Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Wir speisen euch nur in der Suche nach dem Antlitz Gottes. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von Seiten unseres Herrn einen finsteren, schauderhaften Tag. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten.
Musik.
Während vorher im vierten Vers der Sure auf die missliche Lage der Ungläubigen im Jenseits hingewiesen wurde, beschreiben die nächsten Verse, die sie eben hörten, die jenseitigen Freuden der Rechtschaffenen. Sie werden bei der Einkehr ins Paradies mit köstlichen aromatischen Getränken empfangen. Diese Getränke stammen aus paradiesischen Quellen, und diese Quellen treten allerorts auf Wunsch der Paradiesbewohner aus der Erde hervor. Anschließend werden Eigenschaften der Rechtschaffenen genannt, durch die sie sich für das Paradies qualifizieren. Sie bleiben ihren Versprechen und Gelöbnissen gegenüber Gott treu und erfüllen angemessen ihre Pflichten, denn sie fürchten die Strafe am jüngsten Tag und sie wissen, dass jegliches Versäumnis hinsichtlich von Pflichten hart bestraft wird. Das wichtigste Merkmal der Rechtschaffenen ist ihr Selbstopfer und ihr Selbstverzicht. Sie spenden Dinge, die sie selber brauchen, an die Bedürftigen. Für das Wohl der Notleidenden nehmen sie Mühen auf sich. Natürlich ist das Spenden und der Selbstverzicht nur dann etwas wert, wenn dadurch ausschließlich die Zufriedenheit Gottes angestrebt wird und keinerlei materielles und weltliches Motiv mitspielt. Es leuchtet ein, dass jemand, der Gottes Wohlgefallen finden will, das Wohl der Bedürftigen dem eigenen Wohl vorzieht und ständig darauf bedacht ist, vor Gott seine Pflichten zu erfüllen. Gott wird ihn vor den Strafen im Jenseits behüten, so dass er sich freuen kann und unbesorgt das Paradies betreten darf. Laut Koranexegeten wird in diesen Versen das Selbstopfer der Ahle Bayt, der Edlen aus dem Hause des Propheten, gelobt. Und mit den Frommen sind sie gemeint. Anlass war folgendes Ereignis, von der die Überlieferung berichtet. Die Enkelkinder des Propheten, Hassan und Hussein, waren krank geworden. Und der Prophet, Salawatullah alai, schlug Imam Ali, Friede sei mit ihm, vor, dass er Gott etwas gelobt, damit die beiden wieder gesund werden. Imam Ali gelobte, dass er und Fatima 3 Tage lang fasten würden. Hassan und Hussein wurden wieder gesund. Und Imam Ali und Hazrat Fatima Zahra erfüllten ihr Gelöbnis. Sie hatten aber nichts im Hause, womit sie nach jedem Fastentag ihr Fasten hätten brechen können. Also borgte Imam Ali sich etwas Gerste, und so konnten sie etwas Brot backen. Doch an allen 3 Abenden kam ein Bedürftiger zu ihrem Haus und bat um Nahrung. Und diesen Bedürftigen schenkten sie jedes Mal, um Gottes Gefallen zu finden, ihr Brot und begnügten sich beim Fastenbrechen mit Wasser. Anlässlich ihres Selbstverzichtes wurden die obigen Verse auf den Propheten herabgesandt. Wir wollen Folgendes herausstreichen. Erstens, einige Entbehrungen, welche die Gläubigen im Leben auf sich nehmen, um Gott zufriedenzustellen, werden im Jenseits auf beste Weise ausgeglichen. Zweitens, die guten Diener Gottes sind wohltätig. Das bedeutet, dass Gottdienstbarkeit und Wohltätigkeit nicht voneinander zu trennen sind. Drittens, der Islam schützt die Bedürftigen und erspornt die Gläubigen zum Spenden und zum Selbstverzicht an, damit die Armut in der Gesellschaft beseitigt wird. Viertens, die Gläubigen fürchten sich nur davor, dass sie gegen den Befehl des Herrn der Welten verstoßen. Alles, was sie tun, tun sie für Gott und nicht dafür, damit andere sie loben und sich bei ihnen bedanken. Fünftens, die Furcht vor Gott bewirkt, dass der Mensch am jüngsten Tag vor seiner Strafe bewahrt bleibt und hoch erfreut sein wird. Musik.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, mit dieser neuen Sendereihe wollen wir Ihnen anlässlich der tausendjährigen Existenz des Schahnameh oder Buch der Könige, den Schöpfer dieses Meisterwerkes, nämlich Abolghasem Ferdowsi, ein wenig näher bringen. Bei unserem ersten Beitrag zu dem Thema Ferdowsi von gestern bis heute hatten wir Sie schon etwas mit dem Verfasser des Schahnameh und seiner Zeit bekannt gemacht. Dieses Mal wollen wir etwas näher auf das Leben des Dichters und die Art und Weise des Vortrages dieses großen iranischen Nationalepos eingehen. Wir hoffen, Sie finden auch heute wieder die Zeit, um zuzuhören. Die Blüte der Farsi-Literatur und Poesie nach dem Einzug des Islams in Iran begann mit der Zeit der Samaniden-Herrschaft. Die Samaniden regierten von 819 bis 1005 in Transoxanien und Khorasan. Da sie eine ursprünglich iranische Adelsfamilie waren und die persische Sprache ihnen sehr am Herzen lag, setzten sie sich für deren Erhaltung, Verbreitung und Würdigung ein. So kam es, dass in dieser Zeit eine gute Basis für Wachstum und Blüte der Farsi-Literatur und Dichtung gegeben war. Die Samaniden förderten Poeten, Schriftsteller und Übersetzer. In ihrem Staatsgebiet konnte sich das reichhaltige Gedankengut und die vielfältigen Neigungen und Talente auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet frei entfalten. Die gegenüber Kultur und Wissenschaft offenen und freundlich gesinnten Samanidenherrscher, die selber eine höhere Bildung besaßen, schufen einen geordneten Rahmen, und diejenigen, die sich für Wissenschaften und Kultur engagierten, konnten unbekümmert und undogmatisch auf ideeller und logischer Basis disputieren und studieren. Aus dieser wissenschaftlich und kulturell freien Atmosphäre erhoben sich viele noch heute weltbekannte Gelehrte, wie zum Beispiel Farabi, Biruni, Ibn Sina, Rudaki und Ferdowsi. Nach Ansicht des russischen Iranistikers I. W. Oransky war es zuerst das Gebiet der Dichtung, aus dem sich die arabische Sprache gezwungenermaßen zurückziehen musste. Denn die Iraner, von den Herrschern bis zum Volk, bevorzugten die persische Sprache für den gesamten kulturellen Bereich. Zur Zeit der Samaniden sind deshalb viele Werke im Bereich der Literatur, Religion und Wissenschaft verfasst und übersetzt worden. Zu den Übersetzungen in die persische Sprache in dieser Zeit gehört zum Beispiel die Fabelsammlung Kalila und Dimna oder Pancha Tantra, Fünf Sinne oder Fünf Musen. Dieses Werk, das zuvor von der Pahlavi-Sprache ins Arabische übertragen worden war, wurde auf Anweisung des Samaniden-Herrschers Nasser bin Ahmad oder Nasser II. 1914 bis 1943 nach Christus, ins Persische übersetzt und einige Zeit später von dem Vater der Farsi-Dichtung Rudaki, 859 bis 941 nach Christus, in Gedichtform gebracht. Ein weiteres Werk aus der Zeit der Samaniden ist die Übersetzung der Werke von Tabari in die persische Sprache. Dieser bedeutende islamische Historiker und Gelehrte aus Iran, 839 bis 923 nach Christus, ist der Verfasser unter anderem einer Chronologie, Tarikh, und einer Koranauslegung, Tafsir. Diese beiden Werke sind heute noch eine wertvolle Quelle für die Farsi-Literatur. Die Zeit der Samaniden war also eine der bedeutendsten Abschnitte in der Geschichte der Farsi-Literatur, denn zu Beginn dieser Zeit lebte Rudaki und zu ihrem Ausgang hin Ferdowsi und Anzori, zwei Meister der Farsi-Dichtung. Auch noch viele andere Dichter aus dieser Zeit waren jeder einzelne bekannt und bedeutend, und wie die historischen Dokumente belegen, waren selbst auch einige der Samanidenfürsten selber Dichter und Verfasser von literarischen Werken, wie zum Beispiel Abulfazl Balani und Shamsul Ma'ali Qabus. Viele Historiker und Literaturwissenschaftler sind der Auffassung, dass es nur wenige Epochen in der persischen Literatur gab, in der so viele große Dichter und Gelehrte gelebt haben, und das in einem relativ begrenzten Gebiet. Die Aufzeichnungen der Geschichte Irans und die Sammlung der nationalen Geschichten und Erzählungen der Iraner in der Farsi-Sprache ist eine Besonderheit in der Zeit der Samaniden. Die Werke, die in dieser Zeit, das heißt im 4. Jahrhundert nach der Hijra bzw. 10. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, beinhalten in der Regel bekannte geschichtliche Ereignisse oder Geschichten der Pahlevane, die alle unter Berücksichtigung der alten Quellen der Pahlavi-Sprache oder der Quellen, die aus dieser Sprache ins Arabische übersetzt worden waren, gesammelt wurden. Das Shahname Abul Muayyed Balchi ist eines der literarischen Werke dieser Zeit. In ihm ist ein großer Abschnitt der Geschichte und den Geschichten der iranischen Pahlevane vor dem Islam bis zur Zeit der Araber und Muslime in Iran gewidmet worden.
Als ein weiteres Buch dieser Epoche können wir das Shahnameh Abu Mansuri nennen, das Mitte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra gesammelt und verfasst wurde. Dieses Buch ist vom Gesichtspunkt der Echtheit der Quellen und ebenso aus der Sicht der inhaltlichen Anordnung das beste poetische Shahnameh in diesem Jahrhundert. Die Bedeutung dieses Werkes ist nicht zuletzt auf seine Verwendung zurückzuführen. Das Shahnameh Abu Mansuri wurde erstmals von dem großen Dichter der Samanidenzeit Dariri, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Dariri, ca. 930 bis 980 nach Christus in Versform gebracht. Aber leider verstarb Dariri noch jung und vor Vollendung seines Werkes. Zum Ende des 4. Jahrhunderts nach der Hijra hat dann der große persische Dichter und Meister der Sprache Ferdowsi das Shahnameh Abu Mansuri und das unvollendete Shahnameh von Dariri für die Dichtung seines ewigen Werkes, dem Shahnameh oder Buch der Könige, gebraucht gemacht. Darüber wollen wir dann zu gegebener Zeit noch genauer berichten. Hakim Abulghasem lebte zu einer Zeit, in der der Markt der Erzählungen und historischen Geschichten in voller Blüte stand. In diesen Tagen waren die Erinnerungen an die historischen Ereignisse in der Vorzeit Irans und die mythischen Sagen unter den Menschen im Land weit verbreitet und wurden von Mund zu Mund weitergegeben, und diese schenkten den Herzen der Menschen Ruhe und Zufriedenheit. An den langen Winterabenden hatten die Geschichtenerzähler und Vortragenden Hochsaison. Bei Festen und Feiern haben die Musikanten und Sänger mit ihren Vorträgen der mythischen Geschichten die Herzen der Menschen mit Freude, Begeisterung oder Trauer erfüllt. Die Heldentaten Rostams entzündeten die Flamme der Hoffnung in den Herzen, und das Schicksal des Siavash oder des Esfandiar füllte ihre Herzen mit Trauer und Leid und ihre Augen mit Tränen. In der Geschichte Bukharas heißt es: Die Menschen in Bukhara waren im Besitz von Trauergesängen für Siavash, wie sie auch in allen Gedenken bekannt sind, und die vortragenden Sänger wurden als weinende Moranen bezeichnet. An einer weiteren Stelle der Geschichte von Bukhara heißt es: Die Leute von Bukhara besaßen für den Tod von Siavash sonderbare Weisen, und die Sänger nannten sie die Rache Siavashs. Sogar außerhalb Irans zu Beginn des Islams hat ein Araber mit Namen Nasser bin Hares die Geschichte von Rostam und Esfandiar, die er von den Leuten im Zweitstromland erfahren hatte, weitergegeben. Die Sammlung all dieser Geschichten, Mythen, Erzählungen, Elegien als gemeinsame Geschichte eines Volkes hat im Nationalepos Shahnameh von Ferdowsi ihr ewiges Schicksal gefunden. Zusätzlich zu den mündlichen überlieferten Geschichten gab es, wie schon gesagt, auch schriftlich aufgezeichnete Erzählungen und Begebenheiten und sehr viele Gebildete und Künstler, die sich die Sammlung und schriftliche Aufzeichnungen dieser zum Ziel gesetzt hatten. Als ihre Werke können zum Beispiel Yadegar Zarir, Karnameh Ardeshir Babakan und Bahram Chubin Name und andere genannt werden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtarabad mit dem Titel Chera Chera. Das heißt, warum, warum?
دلیا دلبری یا جان و یا جانان نمیدانم همه هستی تویی فی الجمله این و آن نمیدانم به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم یا به جز غمغای عشق تو درون دل نمی یابم به جز سودای وصل تو میان جان نمی شکستی عهد یا هستی برام پیمان نمیدارم چه بیروزی کسر یارم که از وصل تو محروم چرا شد قسمت بختم ز تو چرا شد قسمت بختم ز تو هرمان نمیدانم. کفن کجا افتادان مجنون در این دوران نمیدان دلم سرگشته می سر زلف پریشانت چه میخواهد از این مسکین سرگردان
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Im letzten Beitrag haben wir dargestellt, wie bedeutend es ist, dass Gott dem Menschen das Gehör verliehen hat. Das Gehör ist ein wichtiges Mittel zur Herstellung eines Kontaktes mit anderen und zum richtigen Zuhören. Aus der Sicht Imam Sajjus alaihi salam hat das Gehör ein Recht uns gegenüber. Wir sind dann diesem großen himmlischen Geschenk gerecht geworden, wenn wir uns die Gewohnheit aneignen, nur dem, was gut ist, zuzuhören. Auf diese Weise wird unsere Seele zum Guten und Schönen angespornt. Das Gute zu hören und ihm einen festen Platz in unserer Seele zu geben, ist eine Fertigkeit, die wir erlernen müssen. Mit dem Gehör können wir zum Beispiel den belebenden Klang der Koranverse und des Gebetsaufrufes aufnehmen und auf uns einwirken lassen. Der Prophet des Islam hat über die Wirkung des Azans, des Gebetsaufrufes, gesagt: Wenn der Mensch dem Gebetsaufruf zuhört, wird sein Charakter gut und wird er zu einem Himmelsbewohner. Aus der Sicht Imam Sajjus verhelfen offene Ohren, die auf Recht und Wahrheit hören, dem Menschen zu Wohl und Glück. Es gibt jedoch einige, die sich mit eigenen Händen den Weg zur Rechtleitung versperren. So verhielt es sich mit Leuten in der islamischen Frühzeit, die sich die Ohren zuhielten, wenn der Koran vorgetragen wurde, weil sie der magnetischen Anziehungskraft des Korans mit seinem Inhalt und Klang entgehen wollten. Leute wie sie werden am jüngsten Tag von den Höhlenwächtern gefragt: Ist denn kein Verwarner zu euch gekommen? Und sie werden antworten: Doch, ein Verwarner ist zu uns gekommen, aber wir beschuldigten ihn des Betrugs und sprachen: Allah hat nichts offenbart. Wenn wir ein offenes Ohr gehabt oder nachgedacht hätten, wären wir nun nicht unter den Höhleninsassen. Der wichtigste Grund für das schlimme Ende eines Menschen ist in Wahrheit darin zu suchen, dass er nicht auf die Mahnungen Gottes und seine frohen Verheißungen geachtet und nicht über sie nachgedacht hat. Es gibt viele Menschen, die zwar die Wegweisungen der göttlichen Propheten gehört haben, aber sich nicht damit auseinandersetzten. Sie wollen die göttlichen Lehren nicht nutzen. So kommt es, dass sie nicht rechtgeleitet werden. Der Heilige Koran sagt über sie im Vers 179 der Sure 7, sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Die Niederschlagenheit der Höhlenbewohner ist deshalb so groß, weil sie ihr Ohr gegenüber dem Aufruf des göttlichen Propheten verschlossen haben. Die Worte der Wahrheit können tatsächlich nie auf den Menschen wirken, solange er nicht selber auf der Suche nach der Wahrheit ist. Gott verweist an einer Stelle in der Sure 30 auf seine Wunderzeichen und sagt im Vers 23 dieser Sure, es sind Zeichen für Menschen, die hören wollen. Die Niedergeschlagenheit der Hölleninsassen ist auch deshalb so groß, weil sie es bereuen, ihren Verstand nicht richtig im Leben genutzt zu haben. Das heißt, sie haben nicht ihren Verstand eingesetzt, um das Gute vom Bösen und die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Gott aber hat allen Menschen diese Fähigkeit bei der Geburt mitgegeben, damit sie Rechtleitung finden. Auch fordert der Heilige Koran den Menschen auf, nicht alles einfach zu akzeptieren, was er andere sagen hört, sondern es mit dem Verstand abzuwägen. Die kritische Betrachtung dessen, was andere sagen, ist eine der wichtigsten Methoden, um den Geist zu entfalten. In der Sure 39 heißt es in den Versen 17 und 18, bringe daher meinen Dienern gute Nachricht, ihnen, die auf das Wort hören und dem Besten davon folgen. Diese sind es, welche Allah leitet und die Einsicht besitzen. Es ist ein Zeichen für Unwissenheit, wenn der Mensch sofort alles akzeptiert, was ihm zu Ohren kommt. Ibn Sina, der im Westen als Avicenna bekannte iranische Philosoph und Arzt, sagt, immer wenn du etwas Eigenartiges hörst, betrachte es lediglich als möglich, solange du keinen klaren Beweis dafür hast, dass du es glauben kannst. Avicenna sagt auch, wer sich angewöhnt, ohne Grund zu akzeptieren, was die anderen sagen, hat das Gewand des Menschseins abgelegt. Imam Sajjad hat lange vor Avicenna das Gleiche gemeint, als er betonte, dass der Mensch nicht jedes Wort in sein Herz einlassen soll. Die Religion mahnt, dass man sich kein sinnloses und verdorbenes Gerede anhören soll, und zwar wegen der üblen Folgen dieses Tuns. Auch darf man sich nicht anhören, wer über andere hinter deren Rücken schlecht gesprochen wird. Die Würde des Menschen stellt ein wertvolles Kapitel für ihn dar. Alles, was sie in Gefahr bringt, bedeutet auch eine Gefahr für sein Ansehen. Deshalb begeht sowohl derjenige, der über die Fehler eines anderen heimlich spricht, als auch der, der sich dies anhört, eine große Sünde. Die Beherrschung unseres Gehörs ist also eine Fertigkeit, deren Erlernen sich lohnt, denn sie sorgt für die Gesundheit unserer Seele. Wenn wir unseren Rang und unsere Würde als Menschen kennen und zu schätzen wissen, werden wir mit offenen Augen und Ohren den Weg des Erfolges gehen. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.